haben wir im Vorfeld gebetet und überlegt, ja, was ist uns auf dem Herz, über was wollen wir berichten, predigen. Und ja, eigentlich eben, unser Thema ist ein bisschen auf und ab, auf und ab. Und uns ist ganz fest der Psalm 73 auf dem Herz gelegen. Und ich lese euch jetzt den vor. Ihr könnt einfach mal hören, wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen zumachen zum Hören, einfach möglichst gut zuhören. Also das ist ein Psalm vom Asaf. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen, und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht, und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau, wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch ihren Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja noch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, wann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören? So dachte ich nach, um dies alles zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen warten. Ganz sicher, du stellst sie auf den rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du sie zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich mich nur bei dir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen.
Genau, das wäre der Psalm. Und wir tun jetzt den zusammen hier ein bisschen ausbeindeln. Ich tue ja ab und zu Metzgen. Und genau, da ist es mir jetzt gleich gegangen mit dem Psalm, wie wenn man da so ein bisschen, man nimmt mal die grossen Stückchen und dann nachher immer ein bisschen weniger und trennt da mal ein bisschen das Fleisch vom Knochen. Genau, also noch im Januar habe ich so einen ganzen Stier ausbeindelt. Es gibt noch ein bisschen Arbeit, ein paar Tage. Aber ich habe das eine interessante Erfahrung gefunden. Genau. Psalm Asafs. Wer ist jetzt schon wieder der Asaf? Weiss das jemand? Genau, ein Levit, sogar noch sehr wichtiger. So ist jemand? Nicht alle auf das Mal. Ja, genau. Also der hat gelebt zur Zeit von König David. Und das ist einer von den, König David hat eigentlich drei so Haupt-Lobpreisleiter gehabt, wie man jetzt sagen, in der Chronik kann man das nachlesen. Und Asaf war einer von denen Leviten, die quasi im Tempel zuständig waren für Musik und Worship und so weiter. Genau. Darum ist es umso interessanter, mit was er eigentlich da kämpft. Und es geht gerade so los. Ganz sicher, Gott ist voller Güte. Also einfach mal so ein Statement. Aber wenn man im Hinterkopf hat, was nachher alles kommt, dann muss man sagen, es ist mehr so ein, ich glaube, er muss sich einfach selber sagen. Ganz sicher, Gott ist voller Güte. Und es gibt Situationen im Leben, wo man sich wahrscheinlich einfach selber einmal muss sagen, mal, also Gott ist voller Güte, ich weiß das, ich bin mir das sicher, aber gleich hat man gewisse Zweifel. Und wir sehen jetzt, gehen die Türen, was er da für Zweifel hat. Wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Genau, tönt schon ganz anders. Irgendetwas ist nicht gut mit ihm, oder? Mit dem Asaf. Also er hat mit etwas zu kämpfen. Ich beneide die Überheblichen, wie gut es den Gottlosen geht. Also er hat die beneidet. Wir wissen nicht genau, wie viele Leute das er im Umfeld hatte, aber es sieht so aus, als hätte er die genau studiert. Ich weiß nicht, ob das die Heidenvölker gewesen sind, die um sie herum gewesen sind, oder ja, wer das, was das für Leute gewesen sind. Aber scheinbar hat er die genau studiert. Und genau, dann beschreibt er das alles so also schön, was das für Leute sind und was er für Sachen sieht. Und als ich das studiert habe, habe ich gemerkt, wenn man die ganze Sache umkehrt, die Hauptwörter, dann gibt es eine interessante Reihenfolge. Sie häufen Reichtum an, verachtet Gott, reissen ihr Maul weit auf, unterdrücken andere, Gewalt umgibt sie, sie tragen ihren Stolz zur Schau, wohlgenährt ist ihr Bauch. Und warum rückwärts? Weil eigentlich wäre es genau umgekehrt gewesen, aber wenn man den Reichtum an Anfang nimmt, hat es mich gedacht, der Reichtum häufen sie sich an, durch das, dass sie Gott verachtet, also keine Moral haben in dem Sinn, kein höheres Gesetz achtet, andere Menschen unterdrücken, also Sklaverei oder wie auch immer, mit Gewalt. Und genau, das ist auch so eine Beschreibung, etwas, was er sieht, dass Menschen, die nichts Höheres über sich sehen oder kein Gesetz Gottes haben, sie können sich ihr Leben mit Gewalt einrichten eigentlich. Und genau, das, was ich nachdenke, ich denke, ja, für, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, es gibt sicher auch diese Menschen. Vielleicht nicht ganz so aktuell, doch. Aber wenn ich an unser Dorf denke, dann ist das sehr aktuell in Russland, dass du eigentlich so ein bisschen Russland hat immer noch etwas Anarchisches, oder? Also so, wie sie aus den 90er Jahren sind. Und wir haben auch in unserem Dorf gewisse Leute, die so ein bisschen, die können ein bisschen über alles regieren, oder? Die haben gewisse Leute ein bisschen unter den Dingen und können sich gewisse Reichtum anhäufen, oder? Weil Leute können einfach ein bisschen einschüchtern und sich für ihres und sich dazu nutzen machen. Und genau, jetzt der Asaf, der kämpft scheinbar mit irgend so etwas, was er gesehen hat, was er findet, ja, denen geht es ja viel besser. Und ich habe irgendwie, wir wissen nicht, mit wem er zu kämpfen hat. Also, er sagt, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz frei von Schuld gehalten. Ich werde doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Was das für ein Unglück hat, das wissen wir nicht. Oder was für eine Lebenssituation. Aber scheinbar scheint es ihm nicht ganz so gut zu gehen, obwohl er der Lobpreisleiter ist im Tempel und so weiter. Und er beneidet irgendwo andere Menschen, wo es eben einfach besser geht. Scheinbar. Und sein Kampf, wenn ich es mit anderen Worten beschreiben könnte, vielleicht ist mein, sagt er sich, mein Streben nach Heiligkeit bringt mir ja gar nichts. So kurz zusammengefasst. Ich streng mich da an, um sonst, um irgendwie dem Gott nachzueifern. Und das könnte mir vielleicht manchmal auch fast so ein Gefühl haben, wenn es einem schwierig wird, dass man das Gefühl hat, ja, aber meine ganzen Anstrengungen, auch im geistlichen Leben, und vielleicht bringt mir das jetzt mir selber, ich spüre jetzt gar nicht so viel von dem jetzt im Moment in meinen Kämpfen. Und ich glaube, dass uns manchmal da einfach auch ein bisschen unser Individualismus ein bisschen beistellt. Weil manchmal geht es in erster Linie gar nicht nur um dich. Und deine Anstrengungen, dass du Jesus willst ähnlicher werden, dass du für Heiligkeit strebst, die verändern eben vor allem auch deine Ehe, deine Familie, dein Hauskreis, deine Gemeinde, dein Kanton, sogar deine Nationen, oder? Das ist die Dimension vom Königreich Gottes. Und in dem Innen darf man sich nicht verlieren, dass das einfach nur um dich geht. Man darf das nicht allzu begrenzt sehen, dass wenn man so eine Situation hat, wo es einem nicht so gut geht, dass es da nur um dich geht. Und da, dass du an dir schaffst. Genau, und da ist das interessante Wort drin, umsonst, ganz umsonst. Etwas, was wir Menschen hassen. Oder? Also, das ist ganz menschlich, wir machen Zeug nicht gern umsonst. Das ist einfach wirklich, also jede Anstrengung muss doch irgendwo ihren Lohn haben. Und der Petrus hat ja einmal zum Glück die Frage gestellt, ist so mutig gewesen. Daraufhin sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Oder? Also der ist einfach frech genug gewesen und gesagt: Du, also los, ich habe da alles und was komme ich über? Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und ihr werdet das ewige Leben erhalten. Im ersten Moment dürfte es einem einen schwachen Trost. Also die Antwort von Jesus. Jetzt einfach so, ja. Ja, klingt gut, genau, aber so, ich weiß nicht, ist das die Antwort gewesen, die Jünger erwartet haben? Hat dem Petrus das wirklich gefallen? Bei allen Wundern und allem, was man erleben kann, oder? Mit Jesus am Schluss bleibt die Verheißung. Auch wenn es einmal schwierig ist, nicht ganz so einfach, am Schluss muss man sich an dem festheben, dass er gesagt hat, und ihr werdet das ewige Leben erhalten. Und schauen wir weiter, zu welchem Schluss dass der Asaf kommt. Genau, also er hat immer noch sein Problem, und er sagt: Hätte ich gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen. Also noch einen Moment, oder? hätte ich gesagt, würde ich mich jetzt einfach so gehen lassen mit dem, was ich erlebe und einfach mal drauf losreden. Dann sagt er, hätte ich treuelos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. Also er ist sich bewusst, dass jemand zu Schaden kommt, vielleicht in seinem Umfeld, die Leute, die um ihn sind. Ideen und Worte haben Konsequenzen in seinem Umfeld. Er versteht das ganz klar. Und darum sagt er, so dachte ich nach. Also er hat es nicht einfach um sich geschmissen, sondern er war am Nachdenken gewesen, bis es mir zu schwer wurde. Einfach so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Und da finde ich auch so einen schönen Satz, was heisst endlich. Oder also in dem Satz, so dachte ich nach, bis ich endlich. Also manchmal geht es wirklich so, dass man versucht, das Zeug selber kehren und wenden und ausdenken und dann ja, endlich macht man das, was man eigentlich gerade sofort hätte machen sollen. Und das Interessante ist, solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, heisst es. Und jetzt muss man ja immer wieder, ich denke, es ist gut, um sich da bewusst zu sein, dass im Alten Testament der Heilige Geist ja nicht einfach auf den Leuten war, sondern wir lesen, dass er einfach zeitenweise auf gewisse Leute gekommen ist. Der Geist Gottes ist über den oder den gekommen. Und nicht wie heute, wo wir den Geist Gottes haben. Und darum finde ich das so interessant, dass er, wo eigentlich als Levit hat können, bewusst physisch in den Tempel hineingehen, das heisst in Gottes Heiligtum. Wir haben mit dem Marian querweisselt, wahrscheinlich hätte er nicht dürfen ins Allerheiligste, aber einfach in den Tempel und sich physisch dort hineingehen und dort begriff ich. Also so ganz in Gottes Gegenwart hat Gott irgendetwas ihm bewusst gemacht, etwas zu ihm gesagt. Und dort ist ihm klar geworden, sobald du dich zum Gericht über die Gottlosen erhebst, finden sie ein schreckliches Ende. Das heisst, es gibt eine geletzte Gerechtigkeit über allem Schlimmen, was passiert, oder über allen Vorteil, wo andere Leute sich können schaffen mit Gewalt, um uns herum vielleicht, wo wir vielleicht sogar darunter leiden, am Schluss gibt es ein letztes Gericht. Und es ist interessant, dass er das schon so verstanden hat, eigentlich im Alten Testament, finde ich, als ich das gelesen habe, weil sogar der Petrus noch wieder die Frage gestellt hat, später. Also sogar er hat sich gefragt, ja, was ist mein Lohn? Das ist wahrscheinlich nicht allen bewusst gewesen, aber er hat die Offenbarung bekommen. Und die Offenbarung ist, Gott lässt Asaf irgendwie in die Ewigkeitsperspektive hineinschauen. Da, was Gott verheißen hat. Und die Dimension von dieser Ewigkeitsperspektive, das hat mir schon so viel geholfen. Weil manchmal, wenn es ein bisschen schwierig ist, dann verstehst du einfach, es ist nicht einfach jetzt nur da und jetzt, sondern es ist ewig. Du bist an etwas engagiert, wo Ewigkeitswert hat und wo eine Ewigkeitsperspektive drin ist. Und die Perspektive lässt uns ganz viele Schwierigkeiten überwinden. Auch wenn wir im Moment das Gefühl haben, es passt jetzt nicht, es ist schwierig, oder das sei sogar eine Zeitverschwendung, oder? Also das sei ganz umsonst. Ich denke, bei vielen so, auch in der Gemeinde, ehrenamtliche Dienst, bei allem, wo man engagiert sein für das Königreich Gottes, oder also Foodcare, Gebet etc. Irgendwann bist du vielleicht am Wirken, aber nicht einfach mit dieser super Offenbarung, sondern vielleicht ist es auch mal ein bisschen mühsam oder es schießt einem ein bisschen an. Aber dann zu verstehen, dass man sich hineindenkt in die Ewigkeitsperspektive, dass es eben einen Ewigkeitswert hat, was du machst jetzt für andere Menschen. Das ist ganz wichtig, denke ich. Und das ist die Offenbarung, die Asaf da bekommen hat. Genau. Und Paulus hat das so beschrieben: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Amen.
Genau, und ich runde jetzt hier noch ab mit so ein bisschen den Versen am Schluss, wie der Asaf wieder eigentlich abrundet das Ganze, kommt wieder wie, also die Pointe war im Heiligtum und so, und jetzt kommt er wie wieder zurück zum Schluss. Und zwar lese ich nochmal den letzten Psalm, Vers vor. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Das heisst eben, wenn es einem dann so geht, dass man verbittert ist und eifersüchtig, dann ist man ja nicht glücklich in dem Sinne, weil man eben genau nicht in Gottes Nähe ist. Und man könnte vielleicht noch sagen, eben, wir hatten ein paar schwierige Situationen gehabt, mega viel Absagen, und es ist einfach, als würde einem irgendwie ein Stein vor der anderen im Weg gelegt werden. Und dann ist es wirklich manchmal so gegangen, wie im Vers 21. Genau, im Vers 21 sagt er auch noch: Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, war ich töricht und ohne Einsicht. Und dann hat man wirklich manchmal gedacht, ja, vielleicht haben wir uns falsch entschieden, oder ja, Gott hat seine Gnade von uns weggenommen. Oder fängst du an zu studieren, was hast du denn falsch gemacht? Warum sind wir so gestraft? Warum ist jede Wohnung, die wir gerne hätten wollen oder gefunden haben, mal da wäre es jetzt, alle haben uns abgesagt. Und irgendwie Job, den wir gerne hätten wollen, abgesagt. Irgendwie einfach so viele schwierige Sachen, und dann fängt man da an umwälzen, und dann kommen wirklich all die falschen Gedanken. Und dann, ja, irgendwann hat der Matthias einmal gesagt, ist gleich, wenn ich das sage. Ich glaube, Gott hasst uns. Dann haben wir wirklich gemerkt, nein, eben, wir wissen, dass das nicht stimmt. Und dann haben wir gemerkt, nein, wir müssen aufhören, selber sich da probieren zu verstehen. Und wirklich in das Heiligtum kommen. Und dann wieder proklamieren, Gott ist gut. Und wie, das war so der Tiefpunkt, würde ich sagen, gell, selber Abend. Und dann haben wir wie gemerkt, das ist eine Lüge. Wir wollen nicht diesen Lügen glauben. Wir wollen wirklich in Gottes Nähe sein. Und die ist beglückend. Und dann haben wir auch in der Bette an diesem Abend und so. Und wie wirklich das Treffen kam. Und von dort ist es eigentlich wieder recht aufwärts gegangen, würde ich sagen. Und dann hört er auf: Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Also zweimal sagt er auf den Herrn, und das zweite Mal ist es noch mit grossen Buchstaben geschrieben, den Herrn. Wirklich der Herr, und wer ist denn der Herr? Oder? Und er sagt da wie am Anfang nochmal, der Herr ist gut, wir tun nicht vertrauen auf den Gott, der jetzt da mit den eisigen Stäben alles wütet und organisiert und so, sondern der Herr ist der Gott, der am Anfang sagt, er ist voller Güte, und auf den Herr, wo uns schaut, wo unsere Zuflucht ist, auf den setzen wir unser Vertrauen. Genau. Und wir haben in unserer Familie so eine kleine Tradition oder so, die wir irgendwie schon lange haben. Wenn einmal irgendjemand, am Anfang waren es wir zwei, die Kinder sind auch schon ein bisschen, machen dann auch schon mit, wenn irgendjemand eine mega schlechte Laune hat oder sagt, das scheisst mich an, und Sepp ist ein Seich, und Sepp geht nicht, dann kann man dann anders sagen, also gut, jetzt müssen wir uns fünf Sachen überlegen, für wen bist du dankbar jetzt? Dann muss man dann eigentlich gerade in dieser Situation tun. Die Kinder so, fürs Mami. Und fangen jetzt einmal so an. Und ja, da gibt einem wirklich wieder eine andere Perspektive, eben auf, wirklich auf den Gott schauen. Und wir haben gedacht, wir wollen wie da jetzt auch abschliessen, ja, die ganze Predigt, einfach nochmal, dass jeder sich überlegt, fünf Sachen, für was sind ihr jetzt in dieser Situation, wo ihr jetzt drin sind, für was sind ihr dankbar, und dass man vielleicht ja, etwa zwei, drei Minuten nimmt, und dass ihr da mit dem Sitznachbar könnt austauschen. Okay? Jetzt. Also könnt gerade schon anfangen austauschen. Meistens kommt es ja recht spontan, die Sachen. Also, ich hoffe, Sie haben es alle geschafft, um ein bisschen austauschen. Und sonst könnt ihr auch nachher noch fertig erzählen. Aber ich würde es gerne noch gerne beten zum Abschluss und einfach wirklich Gott danken. Vater, wir danken dir wirklich für so viele Sachen, die du uns gibst, gute Sachen. Und eben wirklich auch für das ewige Leben, das wir haben können, das ein Privileg ist. Und für das, dass wir einfach immer deine Gegenwart haben, dass wir bei dir sein können. Vater, wir danken dir für die Gemeinde, die schon so viele Jahre treu mit dir ist und dass man sich da treffen kann, dass man frei kann predigen, frei kann beten. Jesus, wir danken dir für den Ort hier, das Ebenezer-Haus. Wir danken dir wirklich für alles, was du gemacht hast und für alles, was du noch wirst machen. Und für jedes, was irgendwie da jetzt heute ist oder sonst einmal kommt, ja, wir danken dir einfach für die Gemeinde, die ja aus jedem Einzelnen besteht, aus der Gemeinschaft von jedem Einzelnen. Ja, Vater, wir beten, dass du die Gemeinde segnest, ganz fest, und ja, wir sind gespannt, was du noch alles für Wege und Wunder und Geschichten hast, mit uns zu schreiben da. Amen.